Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
Stefan Gosepart, Professor für praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin. Schön, dass Sie gekommen sind.
Ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Und Sie stehen direkt neben mir im Studio, mit Abstand natürlich, aber Sie sind hergekommen. Ist ja auch nicht mehr so ganz gewöhnlich, dass man sich noch mit quasi anderen Leuten aus anderen Haushalten trifft.
Ich freue mich so, Sie persönlich live und in Farbe sehen zu können und nicht einfach nur durch einen Monitor.
2 Monate Corona. Schrittweise soll es jetzt zurückgehen zur Normalität. Wie normal ist Ihr Leben denn schon wieder?
Ich bin noch relativ, also ich bin ziemlich privilegiert, schäme ich mich beinahe für. Ich habe einen sicheren Job als Beamter. Ich muss mir nicht solche Sorgen machen wie viele andere. Aber ansonsten bin ich irgendwie noch im Lockdown. Wir dürfen an die Universität nicht zurück. Meine ganze Arbeit findet vor dem Monitor statt.
Sie haben es gerade schon angesprochen. Sie sind privilegiert. Einigen Menschen, die das nicht so sind vielleicht, denen geht das nicht schnell genug mit der Rückkehr zur Normalität. Und die gehen deswegen auch auf die Straße. Für heute sind in mehreren Städten wieder Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen angekündigt. Teilweise sind dort auch Leute aus dem extremistischen Spektrum und Verschwörungsgläubige. Darüber wollen wir nachdenken und uns außerdem beschäftigen mit der Frage der Gerechtigkeit, wie eine gerechte Corona-Politik aussehen könnte. Das alles in der kommenden Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur. In großen Gruppen draußen zusammenkommen. Das ist angesichts der weiterhin bestehenden Ansteckungsgefahr keine kluge Idee. Ist eigentlich ganz einleuchtend. Und trotzdem werden sich auch heute wieder vermutlich tausende Menschen versammeln, um gegen die Corona-Beschränkungen zu demonstrieren. Und einige auch dagegen, gegen unseren Staat an sich, weil sie die Demokratie ablehnen oder weil sie Angst davor haben, von einer geheimen Weltregierung gesteuert zu werden. Es ist eine ganz, ganz bunte Mischung aus Verschwörungsgläubigen, Reichsbürgern, Extremisten, die da auf die Straße gehen und aber natürlich auch ganz normalen Menschen aus der sogenannten bürgerlichen Mitte, die einfach begründete Bedenken auch haben gegen die Politik, wie sie derzeit gemacht wird. Angekündigt sind Demonstrationen unter anderem in Stuttgart. 5000 Menschen sind dort angekündigt. Weitere Demos gibt es unter anderem in Berlin, München, Dresden und Leipzig. Bei mir ist der Philosoph Stefan Gosepart. Haben Sie grundsätzlich Verständnis für diese Demonstrationen?
In einem allgemeinen Sinn natürlich auf jeden Fall. Also das Demonstrationsrecht war ja lange Zeit auch wie alles andere massiv eingeschränkt. Das ist eine wirklich bedeutsame, fundamentale Grundrechtseinschränkung. Deshalb ist es ganz wichtig gewesen, dass die wieder gelockert wird, dass die Leute von ihrem Grundrecht Gebrauch machen, ist völlig legitim. In dem Sinne ist das völlig in Ordnung. Gleichzeitig zeigt sich an den Demonstrationen natürlich zunächst auch einmal, dass die Leute irgendwie einen diffusen Unmut mit der Situation haben. Diffus ist jetzt schon eine Deutung. Also klar leiden einige auch konkret, einige befürchten, haben Ängste, ihre eigene Zukunft betreffend. Aber ich glaube, es gibt auch ein ganz diffuses Gefühl, dass irgendwas in der Situation nicht stimmt. Und ich glaube, dadurch kommt diese komische Gemengelage zusammen, die Sie schon angesprochen haben, von Verschwörungstheoretikern bis Extremisten bis die Mitte des bürgerlichen Lagers, die irgendwie ja überrascht, dass die zusammen demonstrieren.
Es war ja sowieso eigentlich nur eine Frage der Zeit, meine Meinung, dass sowas mal kommt. Also dass Leute sagen, hier so und so geht es aber nicht. Hat Sie das überrascht, dass es so lange eigentlich ruhig geblieben ist?
Naja, nun war das ja ein Stück weit auch tatsächlich unterdrückt. Ich meine, die konnten eben nicht auf die Straße gehen, weil Demonstrationen verboten waren. Deshalb ist das natürlich jetzt auch ein Ventil, das losgelassen wird. Und wie das dann häufig so ist, gibt es dann am Anfang so ein gewisses Überschwappen der Reaktion. So würde ich das wenigstens im Moment auch nochmal deuten. Was mich überrascht, ist der Inhalt dann schon der Demonstration. Ich hätte jetzt gedacht, dass Leute irgendwie entweder konkret sagen, die Freiheitseinschränkungen waren unverhältnismäßig, man hätte nicht so stark reagieren sollen. Das ist aber nicht mehrheitlich die Meinung. Die Mehrheit der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger finden nach wie vor, dass die Maßnahmen gerechtfertigt waren und deshalb sind die Demonstrationen gar nicht so sehr dagegen, sondern oder dass man jetzt irgendwie sagt, man will mehr Unterstützung für die zukünftige Notlagen, die absehbar sind. Aber auch darum geht es gar nicht, sondern jetzt mit Verschwörungstheorien kommt ja was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Erklärung des Sachverhalts selber. Inhaltlich überrascht mich das total.
Ja. Im Moment steht ja noch die große Frage im Raum, auch wie der politische Umgang damit sein soll. Vergangenen Samstag war der erste Samstag, an dem das bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat, diese Demonstrationen. Mal sehen, wie sich es heute entwickeln wird. Und die politischen Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Also es reichte von, wir müssen die Sorgen der Menschen ernst nehmen, bis hin zu, wir dürfen nicht den gleichen Fehler machen wie bei Pegida und eben von Extremisten unterwanderte Strömungen aufwerten. Was würden Sie erwarten von Seiten der Bundeskanzlerin, der Politik, wie damit umgegangen werden sollte?
Na, beide Reaktionen finde ich richtig. Die schließen sich ja überhaupt nicht aus. Ich meine, ein Grund, warum...
Tun sie nicht? Nein. Eigentlich sind sie auch widersprüchlich.
Na, also die Sorgen ernst nehmen, finde ich, ist die Aufgabe der Politik. Und das Demonstrationsrecht ist so wichtig, weil die Bürgerinnen und Bürger da die Möglichkeit haben, jenseits von Wahlen und politischer Teilhabe ihren Sorgen auch Luft zu machen. Und das tun sie auch. Und deshalb ist das wichtig. Und das muss man erstmal respektieren. Und da muss man auch erstmal zuhören. Und natürlich schon rausfiltern, was sind denn jetzt eigentlich Sorgen? Und jetzt kommt der nächste Filter. Was sind denn berechtigte Sorgen? Dass sich jetzt Extremisten, wenn die Deutung stimmt, untermischen, dass sie die AfD versucht, Wasser auf ihre Mühlen zu leiten, wie bei Pegida auch. Das haben wir gesehen. Und da muss man natürlich jetzt sofort aufpassen, dass man die Instrumentalisierung, die parteipolitische Instrumentalisierung der berechtigten Sorgen der Bevölkerung dann wiederum politisch bekämpft.
Sie haben sich in Ihrer Arbeit als Philosoph ja auch viel mit dem Begriff der Rationalität auseinandergesetzt. Ja. Wenn ich auf zum Beispiel solche Verschwörungsmythen schaue, dann sind die ja scheinbar rational. Also die Vorstellung, dass hinter allem, was man sieht, eine Weltverschwörung steckt, die man eben erstmal erkennen muss und dann erklärt sich aber alles. Das scheint rational, wenn man drüber nachdenkt. Ich würde sagen, mit dem gesunden Menschenverstand würde man erkennen, dass das einfach eine unsinnige Erklärung ist, die überhaupt nicht notwendig ist. Wie schauen Sie da drauf? Glauben Sie daran, dass sich die Menschen, die jetzt da auf die Straße gehen, mit welchen Motiven auch immer, noch mit rationalen Zugängen, zum Beispiel mit der Erklärung, wir müssen weiterhin versuchen, die Pandemie einzudämmen, erreichen lassen?
Das möchte ich wenigstens hoffen. Also mir scheinen diese Verschwörungstheorien hochgradig irrational. Ich meine, intern verständlich, wenn man bestimmte Prämissen erstmal schluckt, dann folgt die Erklärung. Aber diese Prämissen darf man eben nicht schlucken und die sind vor allem überhaupt nicht evidenzbasiert. Dafür gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte oder wenigstens ganz schlechte. Also die Verschwörungstheorie sagt das in gewisser Weise. Man vermutet irgendwie einen unsichtbaren Feind oder einen unsichtbaren Drahtzieher. Aber da würde man natürlich jetzt erstmal sagen, okay, dafür braucht man jetzt Belege. Und die Belege, die dafür geboten werden, sind, wenn überhaupt welche geboten werden, so dünn, dass sie die Annahme überhaupt nicht rechtfertigen.
Wir haben in dieser Woche auch gesehen, es gab Steuerschätzungen mit dem Ergebnis, die Steuereinnahmen werden stark zurückgehen. Es gab für das erste Quartal die Übersicht über das Bruttoinlandsprodukt, natürlich auch in der Wirtschaft ein starker Einbruch. Mein Eindruck daraus ist, die richtige Krise, die Wirtschaftskrise, die steht uns ja noch bevor. Was heißt es denn, wenn wir jetzt schon solche Auflösungserscheinungen, sage ich mal, zumindest an den Rändern der Gesellschaft sehen, wo Leute eben allen möglichen Quatsch, sage ich mal, glauben, in der jetzigen Situation, wie wird sich das noch weiterentwickeln, wenn eben möglicherweise eine größere Wirtschaftskrise sich noch entwickeln wird?
Ja, in der Tat glaube ich auch, die eigentliche Krise in gewisser Weise steht uns noch bevor, weil wir erstens die fatalen wirtschaftlichen Folgen, also weil uns die noch bevorstehen und zweitens, weil wir alle nicht wissen, was für Folgen das genau sein werden. Es sind eben nur Schätzungen und damit sind wir in einer jetzt sozusagen auch rationalen Unsicherheit. Hier muss man ehrlich sein und sich eingestehen, dass keiner im Moment genau weiß, erstens, wie es kommen wird und zweitens auch noch keiner das Patentrezept hat. Und das ist natürlich jetzt eine Unsicherheit, von der ich verstehen kann, warum das beunruhigt, wenn man als transparenter, glaubwürdiger Politiker, Politikerin nicht mehr sagen kann, ich weiß, wo es lang geht. Das weiß nämlich im Moment keiner, auch keiner der Experten. Die debattieren das. Und jetzt muss man eigentlich sehen, dass man die Bevölkerung versucht mitzunehmen und zu sagen, wir sind in einem gewissen Weise in einem Experiment, wie nach dem Zweiten Weltkrieg beim Wirtschaftsaufbau, wie das genau gehen wird und ob es gehen wird und ob all die Pläne sich so umsetzen lassen, wie wir das hoffen, das wissen wir nicht. Aber wir müssen alle mit anpacken und wir müssen das alle versuchen. Und dafür, glaube ich, braucht man jetzt ein großes Narrativ, dass wir sagen, wir müssen alle versuchen, mit dieser Unsicherheit, die uns natürlich alle belastet, jetzt irgendwie produktiv umzugehen. Und dafür, glaube ich, braucht es eine große Erzählung, die uns irgendwie wieder versöhnt mit dem einer für sich uns bedrückenden Zustand. Und ich glaube, da gibt es eben den Punkt, wenn man wenigstens so einigermaßen versteht, den anderen geht es genauso und eigentlich auch versteht, in welcher Situation man ist, dann kann man sich mit der Situation versöhnen und dann kann man auch in dieser Lage versuchen, produktiv wieder mit anzupacken. Und das ist genau das, was wir jetzt brauchen.
ja. Und in Deutschland, da wird es so heute jedenfalls nicht klingen. Die Stadiontribünen bleiben leer, auch wenn die Fußball-Bundesliga weitergeht. 6 Partien sind angekündigt. Heute Nachmittag um 15.30 Uhr geht's los, nach 2 Monaten Pause. Das alles unter einem strengen Hygienekonzept der Deutschen Fußballliga. Die Spieler dürfen sich nach einem Tor nicht umarmen, nicht abklatschen, nicht mal spucken sollen sie dürfen und werden alle in der Mannschaft regelmäßig auf Corona getestet. Bei mir ist der Philosoph Stefan Gosepart. Sie sind in der Nähe von Schalke aufgewachsen, haben Sie mir erzählt. Wie wichtig ist denn das jetzt für Sie, dass die Fußball-Bundesliga wieder losgeht?
Ja, das war in meiner frühen Jugend. Da konnten wir, wenn die Tore fielen, das bei uns zu Hause hören. Und dann bin ich mit dem Fahrrad da auch mit 16 oder sowas hingeradelt und habe in der alten Nordkurve gestanden. Also das war mal wichtig, ist es jetzt aber nicht mehr. Und insofern habe ich jetzt, glaube ich, einen etwas skeptischeren Blick auf den Neustart oder Wiederstart der Bundesliga. Das Ganze kommt mir doch ein bisschen wie Panem et Circenses, also Brot und Spiele vor. Das kann man positiv interpretieren und sagen, ja, die Leute wollen das und die sind dann befriedigt. Das hat aber natürlich auch einen ironischen Unterton und sagt, damit werden die Leute eben auch nur befriedigt. Eigentlich gibt es andere Probleme, die wichtiger sind. Und das scheint mir auch so, im Prinzip finden die Spiele, wenn ich jetzt etwas böswillig deuten darf, deshalb statt, dass die Fußballvereine die Einnahmen durch die TV-Gagen bekommen, damit sie irgendwie die Millionengehälter für ihre Fußballspieler bezahlen können. Und selbst wenn die ein bisschen davon abgegeben haben, finde ich, ist das jetzt wirklich nicht das dringendste Problem, was wir in der Krise brauchen, dass die ihre Einnahmen sichern können.
Aber trotzdem wäre es ja jetzt nicht notwendig, also ich meine, wenn es ein Hygienekonzept, über das ja schon viel gesprochen wurde, das man sich ja auch kritisieren kann, aber nun wird das mal ausprobiert, das ist ja nicht unbedingt verkehrt. Man muss sich ja jetzt nicht selbst kasteien, nur weil gerade eine Pandemie ist.
Nein, das ist jetzt die positive Deutung, dass man natürlich sagen kann, wenn die Spiele sozusagen eher befriedigen, wenn es keine Probleme bei den Spielen gibt, dann sollen die Leute eben auch spielen. Aber wir sehen das ja schon, der Sport, der Breitensport ist gerade mal mühsam eröffnet worden und an und für sich wäre es viel wichtiger, und dass man sozusagen, dass die Leute selber Sport machen können und mit den entsprechenden Distanzregeln. Es ist beim Fußball ja nicht nur des Deutschen liebstes Freizeitbeschäftigung, sondern es geht natürlich auch irgendwie darum, dass das ein kommerzielles Unternehmen ist. Und selbst wenn es problemlos und ohne Gesundheitsrisiken starten könnte, ist nicht ganz klar, warum es so einen Push hier gibt. Und das ist aber klar, dass es jetzt die Ministerpräsidenten Söder und Laschet waren, die irgendwie in ihren Bundesländern auch um des wirtschaftlichen Faktors willen, der natürlich wichtig ist. Da hängt eine ganze Industrie dran und insofern ist es dann doch wichtig und natürlich auch die politische Zustimmung für die Politiker braucht, die deshalb sich dafür eingesetzt haben. Hier ist starkes Lobbying betrieben worden, was erfolgreich war. Und die armen, kleinen, selbstschaffenden Künstler und Künstlerinnen haben diese Lobby nicht.
Die sehr, sehr gut bezahlten Ballkünstlerinnen und Ballkünstler, die heute wieder spielen werden, da kann man jetzt sagen, okay, die haben eine Lobby, deswegen dürfen wir sie wieder spielen. Für einige Spielerinnen und Spieler, haben wir aber auch gehört, ist das ja auch eine Pflicht. Ich meine, es ist ihr Beruf und sie können sich jetzt nicht unbedingt aussuchen, ob sie da heute auf dem Platz auflaufen oder nicht. Einige machen sich auch, da gibt es Interviews zu, Sorgen um ihre Gesundheit. Also man möchte natürlich Abstand zueinander halten. Gleichzeitig in einem Mannschaftssport ist ja relativ einleuchtend, geht das nicht so einfach. Und vor allen Dingen, es macht ja auch einen Unterschied, ob ich als Spieler mir Sorgen um meine Gesundheit habe, vielleicht etwas defensiver spiele, oder ob ich sage, es ist mir völlig egal und ich gehe da heute richtig, richtig rein und mache dann vielleicht auch ein Tor mehr. Kann man da überhaupt noch von einem, Stichwort Gerechtigkeit, ist ja Ihr Thema, von einem fairen Spiel sprechen unter diesen Vorzeichen?
Ja, Vorzeichen ist, glaube ich, das richtige Wort. In der Tat haben wir viele dieser Fairness-Regeln auch im Alltag, entnehmen wir Spielen, auch dem Fußballspiel, aber da sind die Spielregeln eben gesetzt und die sind in diesem Fall gesetzt und jetzt nicht nur die allgemeinen Spielregeln, sondern hier sind jetzt eben auch Spielregeln sozusagen der kommerziellen Vermarktung in der Bundesliga und natürlich nicht nur in der Bundesliga, sondern weltweit. Und wenn man sich als bezahlter Fußballspieler in den Profifußball begibt, dann hat man sich unter diese Spielregeln gesetzt. Ich insgesamt finde, die gesamten Spielregeln nicht besonders gerecht und nicht besonders zielführend. Aber gut, das werde ich jetzt nicht allein entscheiden können. Und wenn die Leute normalerweise bereit sind, hohe Ticketpreise und hohe Fernsehpreise zu bezahlen, um das zu sehen, und das ist ja interessant. Ich meine, wenn ich noch eine Bemerkung machen kann, hohe Gehälter sind in Deutschland normalerweise, werden die sehr kritisch gesehen. Jeder Bonus für einen Banker oder sowas wird in der Zeitung aufwendig diskutiert. Die hohen Einnahmen von Fußballspielern finden fast alle Leute in der Bundesrepublik völlig unproblematisch. Das ist schon ein ganz interessantes Phänomen. Und das heißt, die Bevölkerung trägt diese Spielregeln, auch der kommerziellen Spielregeln, mit Ich würde das nicht tun. Ich finde das insgesamt ungerecht, wie viel die verdienen.
Sehr kritische Worte vom Philosophen Stefan Gosepart hier im Deutschlandfunk Kultur. Der Fußball, die Automobilindustrie, die Tourismusbranche, die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen natürlich, all diese Sektionen, sage ich mal, die machen ja lautstark auf sich aufmerksam, darauf, wie sie unter der Corona-Krise leiden. Und eine Gruppe, die fällt, hat man den Eindruck, da etwas runter. Das sind die Familien und die, die sich immer noch hauptsächlich um die Arbeit im familiären Umfeld kümmern, Frauen nämlich. Deswegen gibt es jetzt eine Debatte darüber, inwiefern Corona zu einer Retraditionalisierung führt. Also dazu, dass Frauen und Männer auch im Übrigen wieder in traditionelle Geschlechterrollen zurückgedrängt werden. Das befürchtet zum Beispiel Jutta Almendinger, die ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und war heute früh im Deutschlandfunk im Interview.
Wenn wir jetzt beispielsweise das Recht auf Homeoffice haben und Frauen dann am Ende in so eine Art Begründungszwang reinkommen, das Haus auch mal wieder verlassen zu dürfen und eine Erwerbstätigkeit außerhalb des Hauses aufzunehmen. Wenn man das jetzt so fortsetzt, was sich ja ein bisschen jetzt über die letzten Wochen wieder so zurückterriert hat im Sinne von einer Retraditionalisierung. Die Frage ist, machen wir uns das alle klar? Macht sich das die Politik klar?
Schaut die Politik also zu wenig darauf, wie die Corona-Beschränkungen sich auf Familien und ganz besonders auf Frauen auswirken? Die Frage gebe ich weiter an meinen Gast, Stefan Gosepart. Befürchten Sie das auch?
Na, zunächst mal ist doch interessant, dass die Krise hier wie ein Brennglas wirkt. Also sie vergrößert Phänomene, die wir sonst vielleicht im Alltag nicht mehr so deutlich gesehen haben. Und die Frage ist jetzt, ob es eine Retraditionalisierung gibt oder ob es nicht in gewisser Weise doch immer noch diese verdeckten traditionellen Strukturen zu Hause gegeben hat. Also werden Frauen auf einmal wieder zurückgedrängt in die Aufgabe, zu Hause Homeoffice zu machen, Homeschooling mit den Kindern, die überfordert sind und alleine irgendwie mit den Hausaufgaben nicht zurechtkommen und deshalb Muttershilfe brauchen, eben dann doch traditionellerweise Muttershilfe und dann natürlich die klassische Hausarbeit. Oder ist es irgendwie doch, dass sich in der Krise gezeigt hat, dass das die traditionellen Muster sind, in die wir jetzt reflexhaft wieder zurückfallen, wenn es die erste oder die größere Belastungsprobe gibt. Und das ist irgendwie natürlich das total Irritierende, dass wir das für überwunden geglaubt haben, dass wir gedacht haben, es gibt Fairness im Haus, aber vielleicht ist das gar nicht so. Und insofern teile ich die Besorgnis von Frau Almendinger sehr, dass man natürlich jetzt sagen muss, die neuen Strukturen nach der Krise wird sich ja einiges ändern. Und eine der Debatten ist ja, werden wir nicht viel mehr Homeoffice haben, weil das viel billiger sein wird für die Arbeitgeber. Und das könnte natürlich einfach heißen, dass die Frauen irgendwie dann doch wieder dreifach belastet sind zu Hause, ungerechtfertigterweise, und die Männer nicht ihren fairen Anteil übernehmen.
Dass es da offenbar eine Geschlechterungerechtigkeit gibt, das lässt sich ja vielleicht auch daran ablesen, dass Kitas und Schulen zwar mittlerweile schrittweise wieder geöffnet werden, aber nicht als allererstes. Also inzwischen sind zum Beispiel schon Friseurläden und Fitnessstudios in vielen Bundesländern wieder offen, Schulen noch nicht komplett. Wie kann man das erklären? Fehlt da den Müttern, den Eltern auch eine politische Lobby in Deutschland?
Vielleicht ist das der Fall, aber in der Tat hat man, glaube ich, nicht berücksichtigt, wie groß die Belastung von jetzt vielleicht überproportional Frauen, aber überhaupt von Familien dadurch war, dass sie eben irgendwie ihrem Job nachgehen mussten zu Hause und gleichzeitig kleine Kinder oder eben Schulkinder haben. Und dass das etwas nicht nur ganz Ungewohntes ist, wir Eltern sind ja gar nicht mehr gewohnt, mit unseren Kindern in dem Maße Hausarbeiten zu machen und irgendwie die Aufgaben von Lehrerinnen und Lehrern zu übernehmen. Also dadurch gab es ja ein Überforderungssyndrom und die Eltern mit jungen Kindern, so rum wollte ich sagen, sind auch total gestresst. Und die haben das immer politisch jetzt noch nicht stark genug gemacht. Es gab natürlich einen Aufschrei, als es dann hieß, die Kitas machen erst am 1. August auf. Deshalb werden sie jetzt stückweit sozusagen immer mehr geöffnet. Aber es muss da viel mehr Druck geben, dass das wieder gerechter verteilt wird.
Was müsste denn passieren, damit wir nach dieser Krise, die ja immer auch eine Chance sein kann, mehr Gleichheit zwischen den Geschlechtern herrscht als vorher?
Nein, dass man zum Beispiel eben genau die Lehre daraus zieht, dass man erstens nochmal guckt, also bei der neu entstehenden Debatte um das Homeoffice, wie werden die Doppel- und Dreifachbelastungen vermieden, wenn Leute tatsächlich im Homeoffice bleiben? Welche Kompensationen gibt es dafür? Und dass man natürlich außerdem nochmal anguckt, dass die öffentlichen Strukturen, das finde ich sowieso ein ganz wichtiger Punkt in der Krise, dass die öffentlichen Strukturen funktionieren, also dass die Schulen, die Kindergärten, wie wir das jetzt auch bei den Krankenhäusern und so weiter gesehen haben, das sind alles niedrig bezahlte Jobs, insbesondere die Kita, in der Kita und im Krankenhaus. Und dass wir jetzt auf einmal sehen, wie wichtig diese Strukturen doch für unseren Alltag sind, damit wir unseren Beschäftigungen, die wir im Alter normalerweise machen und auch beruflich machen müssen, wirklich nachgehen können, weil wir entlastet sind dadurch.
Dass diese Diskussion noch nicht ausdiskutiert ist, zeigt ja auch das, was wir gestern im Bundestag gesehen haben, nämlich, dass die Grundrente, die ja zum Beispiel auch dem Pflegepersonal zugutekommen sollte, jetzt doch wieder in Frage steht mit der Begründung, durch Corona ist die Finanzierung nicht gesichert, die auch vorher schon nicht ganz gesichert war. Soweit Stefan Gosepart, Professor für praktische Philosophie an der FU Berlin. Stefan Gosepart, Professor für Philosophie, ist bei mir und Sie beschäftigen sich ja besonders gerne mit Fragen der Gerechtigkeit,
ja,
wenn ich mir Ihren Lebenslauf richtig angeschaut habe. Stichwort Coronavirus, Stichwort Gerechtigkeit. Man könnte ja sagen, das Coronavirus betrifft alle Menschen gleichermaßen, macht uns irgendwie gleich vor dem Angst, der Angst auch vor dieser Krankheit oder diesem Virus und der Krankheit, die das Virus auslöst. Ist das Coronavirus ein gerechtes Virus?
Nein, und es ist auch nicht der große Gleichmacher, auch wenn die Ursache gegen alle Verschwörungstheorien wahrscheinlich eine natürliche Ursache ist, ist es so, die Folgen dieses natürlichen Viruses werden ganz ungleich sein. Und das hängt damit zusammen, wie es die Leute in ihren Strukturen trifft. Und die Strukturen waren eben vorher schon ungerecht und deshalb werden die Folgen davon auch ungerecht sein. Die am schwächsten in der Gesellschaft aufgestellt sind oder die in Ländern leben, die schwache Strukturen haben, also zum Beispiel ein schwaches Gesundheitssystem wie in den USA, die werden viel stärker betroffen sein als denen es in diesen Systemen gut geht. In den USA ist es natürlich auch immer einfacher, auf andere zu zeigen, aber in den USA sieht man jetzt ganz deutlich, dass diejenigen, die besonders betroffen sind, die Schwarzen sind, die sowieso immer schlechter wegkommen. Also insofern sind die Folgen ganz ungerecht. Und jetzt müsste man eigentlich daraus schließen, jetzt wo das wieder durch das Brennglas so deutlich wird, dass man sagt, die nimmt die Krise als Chance und sagt, man versucht jetzt die sozialen Systeme, die Gesundheitssysteme, die Versicherungssysteme so zu stärken, dass die Schwächeren besser gestellt werden. Also dass man jetzt einen Umbau der sozialen Systeme so versucht, dass es nicht mehr die Leute gibt, die so schwach dastehen, dass sie in so einer Krise tatsächlich in existenzielle Probleme kommen.
Das ist natürlich ein hehres Anliegen aus einer Idee heraus des Sozialstaates. Man kann natürlich auch dagegen setzen, in der Krise haben wir massive Einbußen bei den Steuereinnahmen und deswegen können wir uns jetzt nicht mehr Staat leisten, sondern eigentlich weniger Staat.
Ja, aber man muss, glaube ich, erst mal berücksichtigen, dass die Krise selber, selbst wenn wir dagegen nichts gemacht hätten, Lockdown und so weiter, aufgrund der Krankheiten und der Todesfälle selber enorme wirtschaftliche Probleme mit sich gebracht hätte. Und dass jetzt die Tatsache, dass wir dagegen angegangen sind, die Todesfälle und die Krankheitsfälle heruntergefahren hat und das uns jetzt Kosten verursacht. Und diese Kosten aber zum Wohle aller sind und deshalb von allen auch getragen werden müssen. Jetzt haben Sie natürlich recht, die Wirtschaft muss wieder angekurbelt werden. Wir brauchen auch wieder funktionierende Wirtschaft, damit wir die Güter haben, aber natürlich auch, damit wir die Steuereinnahmen haben, mit denen wir dann zum Beispiel sozial Schwächere im Sozialstaat finanzieren können. Und hier gilt es jetzt, den richtigen Ausgleich zu haben. Wie viel Anreizstruktur braucht man auf der einen Seite, dass die Leute produktiv sind, und wie viel Ausgleich brauchen wir auf der anderen? Das wird natürlich im Einzelfall immer auszuhandeln zu sein, aber ich glaube, da lässt sich ein fairer Kompromiss finden.
Und solange wir den noch nicht haben, bleibt ja auch immer wieder nur festzustellen, solange wir keinen Impfstoff haben, ändert sich an der Situation grundsätzlich nichts. Wie wir die Lasten verteilen, die diese Krise auslöst, diese Diskussion werden wir sicher noch lange weiterführen. Es war eine überraschende Entscheidung gestern Abend. Die AfD wirft ihren brandenburgischen Landeschef Andreas Kalbitz aus der Partei. Die Parteimitgliedschaft sei nichtig. Das hat der Bundesvorstand der AfD gestern entschieden mit knapper Mehrheit. Und obwohl Kalbitz selber im Bundesvorstand saß bisher. Hintergrund der Entscheidung ist, Kalbitz hat eingeräumt, dass er früher in engem Kontakt zur heimattreuen deutschen Jugend gestanden hat, einer rechtsextremen Vereinigung. Und die steht auch auf einer Unvereinbarkeitsliste der AfD. Das heißt, Mitglieder oder Nahestehende der heimattreuen deutschen Jugend dürfen nicht bei der AfD Mitglied werden. Deswegen hätte er nie Mitglied werden dürfen, so sieht es der Parteivorstand. Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio beobachtet die AfD für uns. Frau Lindner, wieso ist es jetzt zu dieser Entscheidung gekommen? Die Vorwürfe waren ja schon länger bekannt.
Ja, also ich finde, das war doch ein ziemlicher Paukenschlag, den man da gestern Abend so gegen 17:30 aus dem Parteivorstand vernommen hat. Ich vermute, dass Jörg Meuthen seine Chance erkannt hat und seinen Plan fortgesetzt hat, Andreas Kalbitz aus der AfD rauszuwerfen. Ihm ist der Kontakt zur HDJ zum Verhängnis geworden, wo er im Laufe der Woche einräumen musste über ein fünfseitiges Gutachten, was er schon vorgelegt hatte, was er vorlegen sollte dem Parteivorstand, wozu er verpflichtet wurde, wo er dann eingeräumt hat, ja, er würde auf einer Interessenten- und Kontaktliste stehen, dieser HDJ. Und dann ist ihm noch zum Verhängnis geworden, dass er offenbar Anfang der 90er Jahre, 93, 94, bei den Republikanern Mitglied war. Und beides ist ein Ausschlussgrund, beziehungsweise kann die Parteimitgliedschaft für nichtig erklären. Meine Erwartung an den gestrigen Tag war eigentlich eher, dass Andreas Kalbitz wieder einmal mit seiner Salamitaktik durchkommt, nämlich immer nur das zuzugeben, was eigentlich eh schon bekannt ist und weiter auf den Rechtsstreit mit dem Verfassungsschutz zu setzen. Von daher, ich war tatsächlich auch wirklich überrascht, als ich das gestern gehört habe.
Mhm. Andreas Kalbitz, der hat sich ja jetzt als Reaktion erstmal unbeeindruckt gezeigt, habe ich gelesen. Er will gegen den Rauswurf klagen und er ermutigt auch seine Anhänger weiter in der AfD zu bleiben. Wie tief ist denn der Graben, der sich da in dieser Partei gerade auftut?
Naja, es ist natürlich schon die Frage, ob die AfD jetzt vor einer Spaltung steht. Und da habe ich das Gefühl, dass deine Antwort tatsächlich im Moment noch zu früh ist. Was aber feststeht, ist, dass die AfD im Moment unter wahnsinnigen Spannungen steht. Und was man nicht vergessen darf, dieses Jahr sind keine Wahlen mehr, aber im kommenden Jahr sind sehr viele Landtagswahlen und es steht auch die Bundestagswahl wieder an, wo die Partei natürlich wieder in den Bundestag einziehen möchte. Und sie steht jetzt halt vor dem strategischen Dilemma, dass einer ihrer Kernfiguren, Andreas Kalbitz, nicht mehr Mitglied der Partei ist. Und es zeichnet sich jetzt schon ab, dass sich seine Unterstützer hinter ihm scharen, auch schon mehr oder minder Rache an Jörg Meuthen angekündigt haben. Und Jörg Meuthen ja zum Beispiel auch heute Morgen im Interview mit dem Deutschlandfunk ja ganz offen zugegeben hat, ja, da gäbe es halt Meinungsverschiedenheiten im Parteivorstand und auch innerhalb der Partei. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt über die nächsten Wochen und Monate hinziehen wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es ziemlich zäh wird für die AfD, die, auch wenn Andreas Kalbitz draußen ist, sich weiter mit dieser Frage auseinandersetzen muss, wie geht sie mit den Rechtsextremen in ihren Reihen um, mit dem Flügel bzw. Ex-Flügel.
Aber deuten Sie das nicht genauso, dass die Partei versucht, sich wieder stärker also von den Rechtsextremen zu distanzieren und damit, ich will nicht sagen in die Mitte, aber wenigstens nicht ganz so extrem nach rechts abzurutschen?
Naja, das könnte natürlich eine Konsequenz sein, wobei da natürlich noch viele Puzzlesteine auch fehlen, wenn man jetzt an die Personalie Björn Höcke denkt oder auch noch an so ein paar Personen, die in der zweiten oder auch dritten Reihe stehen oder auch in der Mitarbeiterschaft unterwegs sind, über die ja schon zahlreich berichtet wurde, Kontakte zu Identitären und so weiter und so fort. Aber ein strategisches Dilemma, aber dazu ist dieser Prozess der Mitisierung der AfD noch nicht weit genug abgeschlossen, könnte es halt sein, sofern es am Ende, ich halte das für unwahrscheinlich, aber sofern es am Ende eine gemäßigte AfD gäbe, wäre das schon auch ein strategisches Dilemma, zum Beispiel für die FDP oder auch für die CDU, die ja im Moment sagen kann, naja, die sind als Koalitionspartner für uns total indiskutabel, weil da gibt es ja diesen Björn Höcke, da gibt es den Andreas Kalbitz, mit denen wollen wir nicht. Wenn diese Symbolfiguren weg sind, sind halt auch diese Argumente dann weg.
Stefan Gosepart, Philosoph, unter anderem auch für politische Theorie. Sie haben ja gerade schon die Frage gestellt an unsere Korrespondentin. War diese Entscheidung aus Ihrer Sicht, den Vorsitzenden eines Landesverbandes daraus zu werfen, sehr klug?
Ich denke irgendwie, wenn man jetzt das gerade vor dem Hintergrund der Demonstrationen, die wir heute sehen, sieht, könnte es natürlich sein, dass die AfD tatsächlich versucht, jetzt auf den Unmut der Bevölkerung zu reagieren und sich stärker in der Mitte der Gesellschaft zu positionieren und zu sagen, wir sind das Volk, wir nehmen euren Unmut auf, da können sie die Rechtsextremen nicht gebrauchen und deshalb distanzieren sie sich von denen. Könnte eine Deutung sein. Ob es die richtige ist, weiß ich auch nicht. Was meinen Sie denn?
Naja, dass da einfach noch eine große Strecke des Weges fehlt, sowohl was Personen, aber auch was Positionen angeht. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass es auch Fürsprecher innerhalb des Bundesvorstandes gab, die Andreas Kalbitz trotz seiner hinlänglich bekannten Vorwürfe und des hinlänglich bekannten Vorlebens ja gerne auch in ihren Reihen gerne weiterhin gehabt hätten. Und jemand wie Alexander Gauland hat ja auch Andreas Kalbitz lange Zeit unter seinen Fittichen gehabt, hat ihn noch am Wahlabend in Brandenburg verteidigt, hat gesagt, Mensch, der arme Andreas, was der sich an Vorhaltungen aus den Medien hier anhören muss, das ist ja ganz fürchterlich. Da konnte er sich lange auf diese Rückendeckung auch verlassen.
Da fragt man sich ja auch, was das für die Partei langfristig bedeuten könnte. Herr Gosepath, wie ist da Ihre Prognose, sage ich mal? Wird das für die Partei langfristig noch eine Bürde bleiben, dieser interne Richtungsstreit? Oder spielt das für die Wählerschaft vielleicht gar keine so große Rolle?
Na, die Partei war unter enormem Druck, jetzt auch gerade mit der Verfassungsbeobachtung von Teilen der AfD. Und sie mussten oder müssen befürchten, dass die ganze AfD kontrolliert und überwacht wird. Und dem wollen sie sich deutlich entziehen. Und deshalb nehme ich das schon wahr als einen Versuch, sich stärker wieder zu mitisieren, wie Sie gesagt haben. Und das wird parteiintern natürlich große Zerwürfnisse mit sich bringen und es könnte natürlich auch sein, dass sich rechts von der AfD nochmal eine Gruppe positioniert und dass wir noch eine größere Aufspaltung des Parteienspektrums in der Bundesrepublik Deutschland sehen werden.
Die AfD hat ihr ehemaliges Vorstandsmitglied Andreas Kalbitz ausgeschlossen. Informationen waren das auch von Nadine Lindner aus dem Hauptstadtstudio. Vielen Dank dafür. Stefan Gosepath war zu Gast heute im Deutschlandfunk Kultur. Herr Gosepath, wie war es, mal wieder mit einem echten Menschen und nicht in einer Videokonferenz sich zu unterhalten?
Sehr schön, dass ich hier sein durfte.
Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank dafür.